große Freude, Hingabe, Lobpreis, Anbetung erlebt in einer anderen Form, als es hier bei uns der Fall ist. Beides haben wir mitgebracht. Und beides merke ich jetzt, wo wir diese 4 Wochen hinter uns haben, beides hat uns irgendwo die Augen geöffnet. Sowohl was da läuft für das Elend, für das Gute, als auch hier. Wir sind sensibilisiert worden. Und ich habe gefragt, Herr, was kann ich da für eine Predigt bringen? Und bin auf einen Predigttext gestoßen, der nicht oft gepredigt wird, glaube ich. Aus dem Hebräerbrief. Aus dem 12. Kapitel. Verse 1 bis 8. Und ich habe das überschrieben. Eigentlich steht darüber in meiner Luther-Übersetzung der Glaubensweg des Christen. Aber ich habe das erweitert. Ich sage, es geht mehr darum, um den Kampf, den wir als Christen zu führen haben. Und ich nenne deswegen diese Überschrift in der Kampfbahn des Glaubens. Die Bibel ist ja ein Buch von unzähligen Bildern und Gleichnissen, um das Leben mit Gott zu beschreiben. Und manche geistlichen Dinge kann man tatsächlich nur in Gleichnissen ausdrücken. Besonders lieb ist uns ja das Gleichnis zum Beispiel vom verlorenen Sohn, von dem liebenden Vater, der seinen Sohn, nachdem er sich von ihm abgekehrt hatte, wieder herzlich in die Arme nimmt, ihn in seinen Stand wieder als Sohn hineinversetzt. Das ist auch nur ein Bild. Die Wirklichkeit ist viel größer. Das ist nur ein Schatten. Ein Schatten von dem, wie die Wirklichkeit ist. Und so gibt es ganz, ganz viele Bilder, die uns von der Bibel her etwas von Gott und dem Leben mit ihm zeigen will. Mehr können wir oftmals auf dieser Erde als Menschen nicht verstehen. Die Größe Gottes ist ganz anders. Und hier jetzt in diesem Text ein ganz anderes Bild. Man könnte sagen, fast ein entgegengesetztes Bild. Lesen wir mal den Text. Bitte die Folie mit dem Text. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern in Sprüche 3, 11, 12. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir wollen, dass du persönlich zu uns redest in deinem Wort. Wir beten jetzt fürs Reden, fürs Aufnehmen, dass wirklich jeder von uns von dir ganz persönlich hört, was für ihn dran ist und was er mitnehmen kann, was er umsetzen kann und in ganz neuer Weise ihn zum Wachstum bringt auch. Amen. Das Das Bild vom Vaterhaus drückt Geborgenheit aus und Gelassenheit. Und hier sind wir reingenommen in eine Arena. Ich würde mal sagen, so die christlichen Olympischen Spiele, in der die Nachfolger Jesu hineingestellt sind, ob sie es wollen oder nicht, die sind drin. Und da geht es um äußerste Herausforderung, mit Jesus inmitten dieser Welt zu leben, egal ob in Afrika oder hier. Da sind die Anforderungen ganz anders, aber gekämpft werden muss. Und er vermittelt uns hier so einige Kampfregeln, meine ich, die wir Tag für Tag in unserem realen Alltag auch bedenken und umsetzen sollten, um diesen Weg des Glaubens auf das Ziel zu bewältigen, möglichst gut zu bewältigen. Und er macht dazu sozusagen mit einem Bild einen Vorhang auf. Wir sehen eine riesige Arena, daneben eine Tribüne. Und auf dieser Tribüne, da sitzen für uns Gläubige eine unsichtbare Schar, die bereits vollendet sind, die uns vorausgegangen sind. Die Gläubigen, die im Kapitel vorher geschildert werden, Mose, Abraham, Isaak, Jakob. Dazu gehören Tausende und Abertausende Ungenannte, die Gott ihr Leben gegeben haben. Und dazu, seit Jesus auf die Welt gekommen ist, noch viele Millionen Märtyrer, Nachfolger Jesu, die die Welt verlassen haben, aber nicht tot sind. Es steht hier, wie eine dichte Wolke sind wir von diesen ewigen Zeugen umgeben. Es ist, als würde uns der Hebräerbrief tatsächlich zunächst mal den Vorhang zum Ewigen öffnen, dass wir den Blick auf das Ewige richten. Schaut mal weg von den Alltagsdingen. Weg von dem, was euch bedrückt und bekümmert, und schaut auf diese verklärte Schar. Mit der seid ihr bereits im Heiligen Geist verbunden. Ihr seid zu ihnen gekommen. Ihr habt Anteil an dem Ewigen. Euer Glaube ist nicht nur eine Bewältigung dieser Zeit, sondern hat euch die Tür geöffnet in eine ewige, herrliche Welt. Zu den Gläubigen, die uns bereits vorausgegangen sind. Sie sind nicht weg, sind nicht im Grab, sind nicht vermodert. Nein, sie sind vollendete Gerechte. Wisst ihr, und diesen Blickpunkt, dieses Ziel sollen wir Gläubige, ob jung oder alt, immer wieder vor Augen nehmen. Als eine Perspektive, die unseren Glauben belebt, die uns inmitten der Herausforderung des Lebens und des Alltags hier auf dieser Erde bereits hilft, die Prioritäten richtig zu setzen. Ich komme dann zu der ersten von diesen 6 Kampfregeln, die ich daraus gelesen habe, die ich erkennen kann. Weil es so ist, weil eine riesige, dichte Wolke von Zeugen euch umgibt, die das Ziel erreicht haben, weil sie mit euch gekämpft haben, weil sie die Kampfbahn durchgehalten haben bis zum letzten Atemzug und sie jetzt auf dieser Tribüne sitzen und euch unterstützen möchten, die euch zujubeln, wenn ihr im Sieg seid, oder euch bitten und kämpfen, wenn ihr an den Grenzen der Niederlage entlang schlittert. Weil es so ist, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Viele von uns sind sportbegeistert. Sie verfolgen Wettkämpfe oder bestreiten selber Wettkämpfe. Die Vorstellung, dass ein Marathonläufer mit einem dicken Rucksack auf dem Rücken seinen Lauf bewältigen will, das ist ein Widerspruch in sich. So kommt man nicht optimal ans Ziel. Das ungefähr ist das Bild im Hintergrund. Lasst uns auf der Rennbahn alles ablegen, was uns beschwert, damit wir auch wirklich schnell vorankommen. Was kann das sein? Das sind zunächst sicher nicht sündige Dinge. Da geht es um Alltägliche, sogar um Dinge, die Gott uns gegeben hat, um sie zu genießen. Die aber, oft so wichtig geworden, wo unsere Gedanken ständig mit beschäftigt sind, die wir meinen, für unser Wohlbefinden, für unser Leben unbedingt zu benötigen. Und da fragt uns Gott, was ist denn eigentlich das Wichtigste im Leben? Was treibt denn deine Entscheidungen an? Wofür gibst du dein Herz, deine Gedanken, deine Gefühle? Wofür gibst du das wirklich hin? Muss das alles sein, was du mitschleppst? Kannst du damit vor Gott bestehen? Dahinter steht einfach die Erkenntnis, wer sein Ziel erreichen will, muss sich entsprechend verhalten. Und das hat eine Reihe von persönlichen Konsequenzen. Die Frage für jeden heißt, was schleife ich unnötigerweise in der Nachfolge eigentlich alles mit mir rum? Was ist mir alles so ans Herz gewachsen, dass es mich behindert? Aktien, Geldgeschäfte, das Haus, Eigentum. Die Bibel sagt, das ist alles Schleuderware. Das bedeutet nichts für einen Nachfolger Christi. Biblisch auf den Punkt gebracht, das ist Schott. Paulus sagt es mal noch deftiger. Ganze Dreck, Kot, angesichts der Herrlichkeit des Zieles, auf das wir zulaufen. Wenn wir dieses Ziel vor Augen haben, gewinnt es eine andere Priorität. Lasst uns ablegen, was uns beschwert. Und er appelliert ja nicht an unsere Moral. Wir dürfen das nicht missverstehen. Er zieht hier keine Daumenschrauben an, sondern er sagt, bedenkt doch, worum es geht. Bedenkt den Wert dessen, was ihr mal bekommen werdet. Denkt an diese vollendete Schar. Wisst ihr, und die Erfahrung ist, im Rückblick, manchmal muss Gott einen Schicksalsschlag zulassen, damit wir wieder auf den Gedanken kommen, nichts auf dieser Welt hat bleibenden Wert. Plötzlich ist dann alles so unwichtig geworden. In einem Schlag kann das Wertvollste und Teuerste dieser Welt völlig belanglos werden, weil wir merken, spätestens der Tod oder auch schwere Krankheit bringt uns an diese äußerste Grenze. Wir haben es erlebt mit der Krankheit von Heidi. Wir erleben es um uns herum mit Todesfällen. Da gibt es kein Zurück mehr. Das ist die Realität. Die gehen wir alle zurück. Und darum die Frage, was schleifen wir alles mit uns herum? Die Frage, sind wir bereit um Jesu willen? Und natürlich auch unseres wirklichen Glückes zu legen. Ich glaube, ich nehme mal einen anderen. Ja. Wollen wir diese Dinge ablegen? Wisst ihr, die Bibel sagt, wird ja nicht sagen, legt ab, wenn wir es nicht könnten. Wenn sie nicht wüsste, dass der vom Heiligen Geist ergriffene Mensch nicht in der Lage wäre, die Dinge abzulegen, die unwichtig sind. Also wir können es im Grunde. Natürlich in der Kraft des Heiligen Geistes, mit Gottes Hilfe. Und dann kommt er hier besonders auf die Sünde zu sprechen und sagt, besonders die Sünde, die uns ständig umstrickt. Ich denke besonders, wenn man schon längere Jahre in der Nachfolge ist, dann gibt es so Effekte der Gewohnheit. Man gewöhnt sich an Gottesdienste, an die Gemeinschaft. Was am Anfang alles super und fantastisch erschien, was uns tief berührt hat, was uns einfach rausgerissen hat aus dem Alltäglichen, das hat sich eingeschliffen. Wir Menschen sind in der Lage, das Schönste und Beste an das Schönste und Beste uns so sehr zu gewöhnen, dass uns irgendwann die alten Mächte und Kräfte wieder beschleichen und faszinieren. Das Auto, irgendeine Technik, Computer, Internet, Hausbau. Das ist derartig wichtig, dass wir dann alles dafür einsetzen, anstatt zu fragen, erlebe ich den morgigen Tag überhaupt? Gesund vielleicht sogar? Wir lesen und hören es täglich, was alles passieren kann. Sünde, so steht es hier im Urtext, ist wie ein Klebstoff. Er verklebt uns die Füße, den Willen. Wir verlieren Lust und Freude an der Bibel, am Gebet, an der Gemeinschaft. Uns wird alles innerlich gleichgültig und hohl. Wisst ihr, das ist das Wesen der Sünde. Legt sie ab, macht euch Gedanken über euch selber, fragt, was ist es, das meine Nachfolge den Lauf zur Ewigkeit behindert? Welchen Schritt muss ich tun? Ich komme zur zweiten Kampfregel. Lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Hier sind zwei fast widersprüchliche Begriffe gebraucht. Zum einen ist vom Laufen die Rede. Laufen heißt ja, dass ich alle Kräfte, alle Energie meines Körpers zusammenraffe und auf ein Ziel ausrichte. Also so eine unglaubliche Dynamik, die dahinter steht. Das kann man ja beobachten bei einem Athleten, einem 100-Meter-Läufer, wie er wirklich jede Faser seines Körpers spannt und dann beim Loslaufen richtig in eine Dynamik kommt. Das heißt für uns auch zu verstehen, dem Herrn nachfolgen heißt nicht sich aufhalten lassen, heißt laufen, nicht stehen bleiben. Bewegung, wie immer die aussieht auch, das wird uns der Herr zeigen. Und das heißt nicht sich aufhalten lassen in dieser Welt mit irgendwelchen Sachen, die uns wichtiger sind als Gott selber und sein Ziel mit uns. Wir wissen ja und spüren es auch, wie schnell wir abgelenkt werden können. Und darum ist das Laufen hier in Verbindung gebracht mit dem Wort Geduld. Das heißt, es gibt viele Situationen im Leben, die uns behindern können, uns aufhalten und ablenken wollen. Manchmal können wir einfach den Mut verlieren, weil wir müde geworden sind, weil wir vielleicht schon viele Jahre Christen sind. Und dann kommen so Gedanken, muss ich denn immer in die Gottesdienste, in die Versammlungen gehen, der Hauskreisabend? Ich möchte endlich mal was anderes tun. Ich möchte mich endlich mal mit mir selber beschäftigen. Kennt ihr das? Es gibt eine Menge Versuchungen und Irritationen, die uns auf diesem Lauf des Glaubens zur Ewigkeit begegnen. Jede Zeit bringt so ihres auch mit sich. Und darum steht hier, lauf mit Geduld, mit Ausharren. Es ist nicht damit getan, dass du 2 Jahre gelaufen bist und dich dann niedersetzt. Und auch nicht damit, dass du 30, 40 Jahre gläubig sein hinter dir hast. Und dann an den Grenzen gerätst und erlahmst, müde wirst und einschläfst. Lasst euch durch nichts in dieser Welt, in eurem persönlichen Leben oder durch Konflikte in der Familie, was immer es ist, diesen Lauf und das Ziel im Blick, aus dem Blick zu verlieren. Wir sollen unseren Blick auf dieses Ziel gerichtet halten. Und der Schreiber sagt dann ganz klar, damit es auch keiner missversteht, Christsein ist Kampf. Christsein ist Kampf. Wer Christsein mit einem Picknick auf einer schönen Sommersonnenblumenwiese verwechselt, der irrt sich. Christsein ist eine tägliche Herausforderung. So sehr es wahr ist, dass wir in Gottes Vaterhaus als seine Kinder zu Hause sind, und es auch wahr ist, dass wir von Liebe, Gnade und Freundschaft unseres Vaters leben und uns nicht aus Jesu Hand reißen kann, so ist die andere Seite, das gesamte Wagnis unseres Lebens in diese Waagschale des Glaubens zu werfen. Glaubt mir, in Uganda, dieses Werk wäre nicht entstanden, wenn Maria nicht auch unter Schmerzen oftmals, wir wissen, es sind Kämpfe, die sie durchzustehen hat, wenn sie nicht unter Schmerzen immer wieder ihr Ja gegeben hat und dabei bleibt auch. Nur dann kann es wirklich. Und wir stehen als Gemeinde vor großen Herausforderungen und müssen uns fragen, wie können wir die bewältigen? Vielleicht ist etwas angedeutet von dem in dieser Predigt. Es ist ein Kampf auch, der uns bestimmt ist, steht da. Manchmal kann man auf den Gedanken kommen, sobald jemand unter uns einen Kampf erlebt, dass er denkt, er steht im Glauben nicht richtig. Das dürfte nicht sein. Aber ich glaube, es ist genau umgekehrt. Wer nichts mehr zu kämpfen hat, der müsste sich vielleicht fragen, ob er überhaupt noch fest im Glauben steht. Der Glaube, hat mal jemand gesagt, ist die Angriffsfront der Welt auf das Ewige. Der Glaube ist die Angriffsfront der Welt auf das Ewige. Wir laufen an dieser Front, in dieser Welt. Die Welt will Genuss, will sich verwirklichen. Aber der Glaubende gibt sich mit dieser Welt nicht zufrieden. Er sucht mehr. Er sucht das Ewige. Er lässt sich nicht aufhalten. Und das ist ein ständiger Kampf. Auch gegen die Verführung, die Angebote dieser Welt, die uns jeden Tag begegnen. Wie können wir diesen Lauf in Geduld, in Ausharren gewinnen? Auch dazu eine Kampfregel, die ich herauslese. Die dritte Kampfregel. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Vollender, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Bis hier steht, eigentlich habe ich mir sagen lassen, gibt ja Schlaure noch, vom Urtext her ein anderes Wort als aufsehen. Da steht genau genommen, lasst uns wegsehen auf Jesus. Das klingt sehr widersprüchlich. Auch hier werden im Grunde zwei Bewegungen des Glaubens in ein Wort hineingepackt. Wir können eigentlich nicht auf Jesus schauen, wenn wir nicht wegschauen gleichzeitig von all den Dingen dieser Welt, die uns verlocken. Also lasst uns wegsehen. Das heißt auch wegsehen von uns selber, wegsehen von den Menschen, wegsehen von den verführerischen Situationen. Das heißt unter Umständen, geh auch in Distanz zu dem, was dich verführen will. Gerade da, wo du einen Schwachpunkt hast vielleicht. Schau weg von dir selbst. Schau auf Jesus. Schau auch weg, vielleicht von deinen Seelsorgern. So wichtig sie im Einzelfall sind, sie sind nicht Jesus. Sie sind nicht die Garanten deines Heils. Nicht diejenigen, die deinen Lauf garantieren. Schau auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Manchmal erwarten wir zu viel von Menschen, auch von unseren Partnern. Nein, deine Beziehung zu Jesus. Und das soll uns eine starke Ermutigung sein heute. Jesus hat es deutlich gesagt, wenn wir ihm nachfolgen, dann lösen wir uns von falschen menschlichen Bindungen und Erwartungen. Und die Erwartungen gehen allein auf ihn. Er ist unser Erlöser. Er ist unser Retter. Er ist uns nah. Er hat uns alle Verheißungen gegeben und nicht die Menschen. Wir Menschen sind und dürfen es sein, nichts als Helfer. Als solche, die sozusagen den Gichtprüfigen auf der Trage über das Dach und wie auch immer vor Jesu Füße legen, damit er sein Werk tun kann. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen hat jeder die Aufgabe, wie gesund oder wie krank er ist, auf Jesus zu schauen. Das ist der heilende Kontakt, den unsere Seele braucht. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und hier sagt uns dann der Hebräerbrief, schaut einmal, wer Jesus ist. Wir gehen jetzt nächste Woche in die Karwoche hinein. Hier heißt es, der, obwohl er Freude hätte haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Das heißt, Jesus hier auch als Vorbild. Er hat sich nicht von vordergründigen Wünschen ablenken lassen. Er hätte Freude haben können. Er hätte alles Menschliche genießen können. Er hätte heiraten können. Er hätte als Teenager und junger Mann alle Freuden suchen und erleben können. Und das heißt ausdrücklich, er hat es nicht getan. Um des höheren Glückes willen, um seiner Bestimmung, seiner Berufung willen. Wir hätten keine Erlösung durch ihn, wenn er an sich gedacht hätte, an eine vordergründige Freude. Wisst ihr, die Erfahrung ist, manchmal werden wir nicht glücklich, weil wir beim Zweitbesten stehen bleiben. Weil wir das Vordergründige mehr lieben als das dahinter Verborgene. Und es ist wichtig, Gott will uns immer wieder helfen, dass unsere inneren Augen, die Augen des Herzens, auf ihn gerichtet sind. Dass er neue Anfänge setzt. Er hat uns Gnade, Glauben, Freude, ewiges Leben geschenkt und will das immer wieder erneuern. Er ist der Garant, dass es mit uns weitergeht. Mit dir und mit mir. Und ich kann das aus meiner Lebensgeschichte bezeugen im Nachhinein, die 75 Jahre, die ich hinter mir habe. Wenn es Jesus nicht gegeben hätte, dann stünde ich heute nicht hier. Wahrscheinlich gäbe es mich auf dieser Welt überhaupt nicht mehr. Er hat mich mehrfach an Abgründen aufgefangen und wieder aufgebaut. Und er ist es, dem alles Lob gebührt. Werden wir doch ehrlich vor uns. Und darum jetzt die vierte Kampfregel. Gedenkt an Jesus, der so viel Widerspruch gegen sich von den Jüngern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Dieses Wort, das hier steht, bedeutet eigentlich, wir brauchen immer wieder Zeiten, Stunden, Tage der Besinnung. Wir leben in einer unglaublich stressigen Zeit. Die ganze Wirtschafts- und soziale Lage legt immer mehr Stress auf die Menschen. Ist inzwischen ein Riesenthema geworden. Und sie jagen und hetzen, um ihre irdischen Ziele zu erreichen. Und das Ziel ist oftmals, irgendwann die Rente zu bekommen und Ruhe zu haben. Und hier steht, kommt zur Besinnung. Welchen Zielen jagt ihr eigentlich nach? Denkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich erduldet hat. Ich glaube, wenn wir auf Jesus schauen, dann wird es uns leichter, mit diesen Widerständen und Widersprüchen, den Rätseln und Herausforderungen des Alltags fertig zu werden, die richtige Antwort drauf zu finden. Diese Ungereimtheiten, die wir Gott auch oftmals dann vor die Füße werfen und fragen, warum lässt du das zu? Und wo der Herr uns dann vielleicht sagen muss, du, ich habe dir nie verheißen, dass du ein reibungsloses Leben hier auf Erden führen wirst. Das habe ich dir nie verheißen. Warum erwarten wir eigentlich von Gott ein reibungsloses Leben? Das Leben des Glaubens ist ein Leben im Widerstand, sagt uns die Bibel. Ein Leben im Widerspruch zu dieser alten und ihren Wünschen und Zielsetzungen, dieser alten Welt und mit ihren Wünschen und Zielsetzungen. Die steuert ein ganz anderes Ziel an. Und das bringt enorme Spannungen mit sich. Das ist ganz klar. Darum sagt auch Jesus an anderer Stelle, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, das Kreuz des Andersseins, dass wir nicht mit den Wölfen heulen, dass wir nicht mit dem Strom schwimmen, sondern gegen den Strom. Das ist eine totale Herausforderung, anders zu sein in der Kraft Gottes. Und wir brauchen immer wieder diese Augenblicke, wo wir Jesus, den Gekreuzigten, vor Augen haben. Auch mein Leben mit meinen Wünschen und den Begierden soll ja nach dem Wort Gottes mit Jesus gekreuzigt und gestorben sein. Der Tod über unser altes Leben ist beschlossen. Unsere Taufe ist ein Symbol dafür. Und darum erfahren wir auch diese Herausforderung. Wir sollen nicht ständig meinen, Gott müsste uns ein Glück nach dem anderen im irdischen Sinn jetzt schenken. Er sagt, damit ihr nicht matt werdet und damit ihr den Mut nicht sinken lasst, erinnert euch, gedenkt an Jesus selber, welchen Weg er gegangen ist. Und Jesus selber sagt, der Jünger ist nicht über dem Meister. So wie ich, so auch ihr. Wir haben am selben Kampf teil, nämlich dieses Widerstandes gegen eine alte, vergängliche Welt. Und dann kommt er auf die fünfte Kampfregel und sagt, es kommt darauf an, wie ihr überhaupt in eurem Leben zur Sünde steht. Habt ihr die Sünde sozusagen wie eine Schlange im Keller eures Lebenshauses eingeschlossen und gebt ihr manchmal Spielraum? Ihr habt bisher noch nicht bis auf Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Ich denke, die meisten wissen von sich selber, was ihre persönliche typische Sünde ist. Ich will nichts aufzählen, im Allgemeinen lassen. Aber er sagt, wenn ihr nicht bis aufs Blut widersteht, das heißt mit ganzer Entschlossenheit gegen diese Tendenzen eures alten Menschen angeht, im Namen Jesu und des neuen Menschen, mit seiner Kraft, die er euch zur Verfügung stellen wird, dem er ein ewiges, neues Leben gegeben hat, euch, dann wird der alte Mensch wieder die Oberhand gewinnen. Wir spüren, da geht es tatsächlich um einen Kampf auf Leben und Tod. Wir sind gerettet. Aber gerettet sein heißt kämpfen. Den guten Kampf des Glaubens, dem Alten widerstehen, bis aufs Blut widerstehen. Wisst ihr, das ist eine ungewohnte Aussage für den einen oder anderen unter uns. Und doch meint es das Wort Gottes in dieser Radikalität und Konsequenz auch. Weil die Sünde uns die Qualität des ewigen Lebens bereits hier auf der Erde raubt. Die Sünde steht konträr zu unserem Glaubensleben. Sie bäumt sich auf gegen Jesus und gegen das Heil. In der Sünde präsentiert sich der Teufel selbst in unserem Leben. Denn die Sünde ist die Frucht, das Werk des Teufels und nicht eine seelische Entgleisung, was man uns oft vormachen will. Es sind unsere fleischlichen Dinge, die der Teufel nutzt und anheizt, mit denen er uns Jesus und sein Werk des Heils entfremdet. Und darum die letzte, sechste Regel. Er sagt, wenn ihr auf der Kampfbahn des Glaubens bleiben wollt, braucht ihr Erziehung des Herrn. Wow. Erziehung des Herrn. Ich möchte das mal modern ausdrücken. Ihr braucht Training. Wir brauchen das ständige Training unseres Trainers Jesus. Hier wird gesagt, mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Das steht da wirklich. Wow, Strafen ist in der Bibel etwas Positives. Wir sollen das nicht gering achten. Strafen heißt, eine Konsequenz für sein Tun zu empfangen, mit der Möglichkeit, dann auch Korrektur anzunehmen und dann umzusetzen. Das kann bedeuten, dass Gott einen Stopp in dein Leben setzt, aus Gnade und sagt, ich muss dich aufhalten, sonst geht's bergab. Ich muss dir eine Grenze setzen. Ich muss dir einen Schlag versetzen, damit du nicht zu einem törichten Christen wirst. Und er sagt wirklich, mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden, den er annimmt. Wow, viele moderne Pädagogen würden graue Haare bekommen, wenn sie das hören. Aber der Herr kümmert sich nicht um unsere modernen Erziehungsprogramme. Überhaupt nicht. Er kann nur lachen. Nee, er ist eher traurig über das, was heute pädagogisch läuft. Wenn man den Pädagogen in der Schule und jetzt auch den Eltern fast jede pädagogische Konsequenz verbietet. Inzwischen müssen die Lehrer aufpassen, dass sie nicht von irgendeinem Schüler psychisch oder auch körperlich angegriffen werden, weil sie ihm etwas zumuten, wozu er keinen Bock hat. Gott kümmert sich nicht um diese pädagogischen Torheiten, die so softy daherkommen und es jedem recht machen wollen. Der Herr setzt Grenzen und er sagt, bis hierhin und nicht weiter. Er nimmt sich das Privileg, er formt uns dadurch, er korrigiert uns und wenn nötig, schlägt er auch mal. Aber nicht mit einem Schlag des Verderbens, sondern ein Schlag zum Heil. Gott ist nicht nur ein Gentleman, er ist auch ein zupackender Pädagoge, können wir lernen. Und deswegen steht hier auch, du sollst dich eigentlich freuen, wenn du geschlagen wirst von Gott. Du sollst dich freuen, wenn es in deinem Leben Ungereimtheiten gibt, Widerstände gibt. Die fordern dich enorm heraus. Aber nicht nur, damit du klagst, sondern damit du zum Nachdenken kommst. Was will der Herr in meinem Leben tun? Worauf will er mich aufmerksam machen? Wohin geht es? Wohin will er mich erziehen? Was ist der nächste Schritt auf diesem Weg zum Wachstum im Glauben? Auf jeden Fall will er uns aus dieser Oberflächlichkeit der modernen Zeit herausholen. Er will uns helfen, dass wir ernsthaft, entschieden und gezielt den Weg des Glaubens gehen. Und da wird es immer wieder Situationen geben, die wir als Druck empfinden. Gott lässt diesen Druck zu. Es ist seine Hand, die uns dadurch neu ausrichtet, neu formt in das Bild, das er bereits von uns hat, zu dem wir unterwegs sind. Jesus in uns, seine Herrlichkeit durch uns sichtbar, seine Liebe, seine Ausstrahlung hineinzubringen in diese dunkle Welt, anziehend zu werden. Menschen zu ihm zu führen, dadurch, dass sie uns sehen und sagen, wow, das ist ein Gott, der dahinter steht. Den will ich auch haben. Ich schließe an diesem Punkt. Ich gehe davon aus, dass mancher von euch aus seiner Glaubenspraxis das eine oder andere hinzufügen könnte und auch bezeugen könnte. Das ist die Wahrheit. Ich habe es selber erlebt. Ich habe es mehrfach erfahren. Und diese Erfahrungen haben mich weitergebracht. Die haben mich wachsen lassen als Christ. Ich will dich ermutigen, erzähle es weiter. Ermutige andere mit dem, was du so erlebt hast mit dem Herrn. Auch in puncto Herausforderung und Erziehung. Wir lernen da voneinander. Dass wir alle wieder wach und bereit werden, mit frischem Mut und ganzer Entschiedenheit auch dem Herrn nachzufolgen. Wir werden das brauchen, jeder persönlich, aber auch im Hinblick auf die Herausforderungen der kommenden Zeit mit diesen Umbrüchen in der Gemeinde, dass wir nicht stehen bleiben, sondern wachsen, weitergehen. Lasst uns einen Augenblick still sein und warten, dass der Herr zu jedem von uns persönlich spricht. Und ihm vielleicht offenbart, was für ihn dran ist. Herr, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Ja, du selber bist Weg, Wahrheit und Leben. Hilf uns, dass wir immer wieder unseren Blick richten auf dich und was du für uns getan hast. Auch als Beispiel für uns selbst in der Nachfolge. Wir wissen, wir können es nicht aus uns. Unsere Kraft reicht niemals aus. Aber du und deine Kraft bist in den Schwachen mächtig. Und Herr, wir wollen uns ausrichten auf dich. Du sollst Mittelpunkt und Zentrum sein in dieser Gemeinde, wo sich alles ausrichtet auf dich. Hilf uns, dass wir alles das, was die Welt zu bieten hat, nicht über dem setzen, was du, Herr, für uns bist. Du allein bist das Zentrum für uns persönlich und für die Gemeinde. Und so danken wir dir von Herzen und rühmen und loben dich, anbeten dich als den Herrn der Herrlichkeit, den König aller Könige. Amen.